Liebeslogik.
Herz trifft Hirn.
Langsame Trennung. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Liebeslogik, Herz trifft Hirn. Mein Name ist Laura Lutzenberger und ich lümmel auf der Couch mit
Marshall Omari, Paar- und Familientherapeutin aus München.
Hallo.
Hallo.
Wie fühlt sich so an für dich jetzt, 2 Wochen später, dass wir uns wieder hören erst?
Ja, einerseits bin ich traurig, dass wir tatsächlich nicht mehr so oft aufnehmen.
Ja.
Es fehlt ein bisschen, aber andererseits ist es immer noch so, dass ich nicht wüsste, wann wir uns die Zeit hernehmen sollten. Leider.
Wie fühlt sich's für euch an? Ihr könnt gerne mal kommentieren auf Instagram oder uns schreiben, wie ihr das so findet. Weil auch für mich ist es etwas merkwürdig. Es war schon so eine Routine, dass wir uns einmal die Woche gesehen haben. Jetzt ist es irgendwie schwierig, aber ja, same, auch bei mir schwierig.
Und das Witzige ist, dass wir jetzt nicht nur eine Stunde vorher quatschen.
Sondern 3 gerade.
Sondern 3 mittlerweile.
Cool.
Wir sehen uns ja jetzt nicht mehr so oft.
Aber es ist auch einiges los einfach. Um mal einen ganz kurzen Recap zu geben von meiner Seite aus.
Mhm.
Und dann kommen wir zu den wichtigen Themen deiner Seite, wenn das für dich passt.
Mhm.
Also ich habe am 9.4. einen Vertrag unterschrieben und bin damit offiziell Eigentümerin einer Wohnung.
Wuhu!
Was unglaublich krass ist einfach.
Mhm.
Das ist immer noch so richtig surreal in meinem Hirn.
Ja.
Wie kann es sein, dass ich jetzt Eigentümerin bin? Es dauert noch mal ein paar Wochen, paar Notartermine noch zwischendrin so, dass ich den Vermerk im Grundbuch bekomme, dass ich sozusagen die nächste Eigentümerin bin, diejenige, die im Grundbuch dann drin steht und damit dann auch den Schlüssel bekomme und damit dann auch Boden und Wände und sowas machen kann und planen kann, wie die Küche aussehen soll und sowas. Wobei ich gerne hätte, dass mir der Makler da nächste Woche schon den Schlüssel kurz mal ausleiht, damit ich da mal rein kann, um auszumessen, weil so eine Küche dauert ja auch, bis die kommt.
Ja.
Ja, und auch Bett bestellen und sowas. Das ist jetzt einfach ein bisschen viel, was noch ansteht. Und wir nehmen jetzt gerade eine Woche vor dem Ausstrahlungstermin auf. Und das muss ich jetzt so droppen, weil es im Endeffekt bedeutet, dass ich in 2 Tagen meinen ersten Arbeitstag dann auch habe bei meiner neuen Stelle, was auch sehr cool ist. Und ja, ansonsten, die andere Info gebe ich wahrscheinlich später noch. Kommen wir zu dir.
Mhm. Ja, bei mir geht es leider genauso turbulent weiter wie in den letzten Wochen und Monaten, denn ich muss schon wieder ausziehen und umziehen. Diesmal geht es um einen Praxisraum schon wieder aus dem neuen Praxisraum, den ihr ja mitbekommen habt. Da ist es so, dass der Vermieterin gekündigt worden ist und ich bin ja nur Untermieterin in dieser Praxisgemeinschaft und muss daher leider mit ausziehen. Also wir müssen alle raus und deswegen war es so stressig. Ich habe in den letzten Tagen wirklich auf Biegen und Brechen nach einem neuen Praxisraum in München gesucht und findet mal einen bezahlbaren Praxisraum in München. Es ist wirklich sehr, sehr schwer, sehr, sehr hart. Da gibt es Preise, wirklich
unglaublich.
1.600 Euro für einen Raum. Also
mit anderen Leuten da drin, wirklich.
Genau, also nicht mal die eigene Praxis, sondern immer in der Praxisgemeinschaft.
Und wie groß wäre dieser Raum nochmal gewesen?
Ja, der war irgendwie circa 20 Quadratmeter groß.
Boah.
Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nein, einfach nein, wirklich.
Nicht mal Maximilianstraße übrigens, ne?
Ja,
also
nicht
mal
die Bestlage, sondern einfach nur zentral, ja. Und jetzt habe ich tatsächlich was gefunden, 15 Minuten Gehweg von mir.
Das ist sehr geil.
Bei der Theresienwiese gleich.
Noch geiler.
Genau, allerdings ist es so, dass ich mich noch nicht ganz drüber freuen kann, weil die Umstände einfach so sind, dass wenn man irgendwo raus muss und damit gar nicht gerechnet hat und jetzt irgendwie auf die Schnelle was anderes suchen muss und das ist gar nicht so leicht zu verdauen für mich, weil ich ja wirklich die letzten 10 Jahre auch in Schwabing immer gearbeitet habe, also immer in einer anderen Ecke, aber immer irgendwie rund um Schwabing und da auch 10 Jahre selber gewohnt habe und jetzt eben gar nichts mehr am Hut habe mit dem Stadtteil. Und das macht mich schon ein bisschen traurig, wenn ich ehrlich bin.
Vor ein paar Jahren hast du dich da wohnortmäßig von verabschiedet und dann bist du nach Neuhausen da gezogen. Und jetzt eben hier ins Westend.
Genau.
Und ja, jetzt nochmal was anderes machen mit der Praxis schon ein Ding. Ich kann es voll nachvollziehen. Aber Theresienwiese ist halt schon auch geil.
Es ist eine schöne Ecke und es ist auch toll mit den Cafés und mit diesen ganzen Restaurants und so, aber ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, wenn man in irgendetwas reingepresst wird oder eine Entscheidung eigentlich nicht selber treffen kann, dann, also mir geht es zumindest so, es fällt mir extrem schwer auch, da dann in die Akzeptanz zu gehen und ich kämpfe gerade noch oder hadere so ein bisschen mit mir. Und was mich einfach auch schlaucht, sind wirklich 3 Umzüge in 7 Monaten.
Das ist unglaublich.
Es macht mich fertig, wirklich. Also, und dazu einfach noch die Kinder und jetzt auch der Übertritt mit der Schule. Ich habe es ja auch öfter schon erwähnt. Also, ich bin wirklich, wirklich ziemlich durch. Und im Moment fühlt sich mein Leben so ein bisschen wie Kampf an einfach. Oder Überleben. Ja, vielleicht eher wie so ein Überlebensmodus, in dem ich die ganze Zeit drin stecke.
Ich sag dir ehrlich, mit dem Raum hättest du dir echt noch ein bisschen Zeit geben können. Aber ich verstehe natürlich absolut, dass du dir da einen Druck gemacht hast, weil du einfach was haben wolltest. Das ist natürlich essentiell wichtig für dich, dass du dann Praxisraum hast.
Ja, und vor allem, was ihr halt eben nicht wisst, warum es auch so schlaucht oder warum es auch so wichtig ist. Ich weiß gar nicht, ob du das tatsächlich weißt. Ich war ja mal mit 18 beziehungsweise mit 19 wirklich für eine Zeit lang auch obdachlos.
Hast du erzählt,
Habe ich dir erzählt, ne? Und ich war damals wirklich sogar im Obdachlosenheim am Hauptbahnhof. Da bin ich mal gelandet. Nicht lang, wirklich nur über die Nacht. Und dann bin ich in so eine Jugendwohngruppe gekommen. Und für mich haben Umzüge, die triggern mich immer so ein bisschen. Mhm. Das ist immer so, wie wenn ich mein Schneckenhaus verlieren würde. Und deswegen kostet mich auch jeder Umzug so viel Energie. Ich habe die letzten Umzüge jetzt sehr gut weggesteckt, aber jetzt merke ich so langsam, wow, jetzt komme ich schon an mein Limit, ja. Also diese ganzen Unsicherheiten, die ich da erlebe, gepaart eben auch mit dem schnell was suchen, damit ich ja nicht wieder wortwörtlich auf der Straße stehe. Ich glaube, das ist so der Hintergrund, warum ich jetzt so schnell wieder den nächsten Raum brauche, weil ich das wahrscheinlich gar nicht sonst aushalten könnte, diese Ungewissheit. Das hängt eben damit auch nochmal zusammen.
Boah, das macht so Sinn, ja. Aber dann würde ich echt sagen, jetzt wo du was hast, mach echt einen langsamen Umzug einfach, dass du dich selbst nicht überforderst.
Mhm.
Einfach alles schön, wir können da ja streichen.
Ja, ich habe ja das Glück, dass ich Gott sei Dank gute Freunde habe, also wie dich. Und auch noch meine ganz anderen guten, lieben Freunde, die mir auch immer wirklich helfen. Und auch, dass wir erstmal streichen und renovieren, das ist wirklich Gold wert. Also zumindest habe ich damit schon auch meinen Familienersatz und das ist schon sehr, sehr viel wert.
Muss ich auch sagen, ehrlich. Also das ist auch etwas, was mir so in den letzten Wochen da, wo es mir auch nicht so gut ging, auch sehr, sehr geholfen hat. Und ich wirklich mir dachte, es ist so gut, dass ich einfach so ein gutes soziales Umfeld habe und das so unterstützend ist. Und da ist einfach jedes Mal wieder echt was Schönes. Und ich kann es nur jedem von euch da draußen auch wünschen, dass ihr so Leute um euch habt.
Ja. So, und von unserem Seelenstriptease zurück zu den eigentlichen Themen des Podcasts. Was hast du denn heute mitgebracht bei Liebe aktuell?
Wahnsinnig schön, dass du das heute gemacht hast. Immer wieder mit neuen Überraschungen hier im Podcast. Ja, ich habe uns ein Thema mitgebracht, das nicht so schön ist, aber ich habe es mit dir im Vorfeld schon besprochen, dass das auch unsere Podcast-Folge werden soll und ich dementsprechend das Liebe-Aktuell-Thema rausgesucht habe, denn unsere Folge baut heute auf dieser Studie auf, die ich herausgefunden habe. Es geht hierbei um Trennungen, denn eine neue Studie von 2 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, also Janina Bühler und Ulrich Orth, einmal Uni Mainz und einmal Uni Bern, haben sich den Verlauf von Trennungen von Paaren angeschaut und die Studie kommt zu dem Schluss, dass es am Ende einer Beziehung typischerweise 2 Phasen gibt.
Mhm.
Die erste Phase ist die präterminale Phase. Da nimmt die Beziehungszufriedenheit leicht ab, tritt meistens so typischerweise nach so 10 Jahren Beziehung ein. Das ist so die erste Phase.
Mhm.
Und bei der zweiten Phase ist dann die terminale Phase, sinkt die Unzufriedenheit dann mega nochmal ab. Mhm. Also man ist überhaupt nicht mehr zufrieden. Und ab diesem Wendepunkt steuern betroffene Paare ausnahmslos auf eine Trennung zu. Und das ist diese schmerzhafte Phase, die so 1 bis 2 Jahre dauern kann.
Da kommen auch die meisten Paare zu mir.
In dieser wirklich terminalen Phase, wo es wirklich so schlimm ist.
Ja, wo der Leidensdruck einfach auch sehr groß ist, weil sie ja da erst bereit sind, dann auch Hilfe anzunehmen oder Geld auszugeben für Hilfe.
Das steht hier übrigens auch lustig, ja.
Mhm.
Es heißt, die meisten Paare gehen erst in der terminalen Phase zur Therapie, dann sei die Beziehung jedoch nicht mehr zu retten.
Ja, ja, das wäre das Nächste gewesen, was ich euch sagen wollte. Leider kommen sie zu spät zu mir.
Warum kann man da nichts mehr retten?
Ja, weil einfach schon so viele Verletzungen vorhanden sind und auch das Bild, was man vom Partner hat, das ist so erschüttert, dass man da gar nicht mehr die positiven Anteile und Eigenschaften sieht. Also es ist so überdeckt mit so viel Verletzungen, mit Schmerz, mit Enttäuschung, mit Trauer. Und dann ist es sehr, sehr schwer, da wieder rauszukommen. Also ich bin ja dann eigentlich froh, wenn sie sich dann in Respekt trennen, einfach auch der Kinder zuliebe.
Und nicht respektlos werden, ja.
Ja, also wenn ich da dann das wenigstens noch retten kann mit ihnen zusammen, dann ist ja auch schon sehr viel gewonnen.
Krass. Also das ging jetzt hier um Langzeitbeziehungen. Was ist denn, wenn man jetzt zum Beispiel einfach nur so 4, 5 Jahre zusammen war? Mhm. Es ist wahrscheinlich alles prozentual etwas verkürzt oder ist die terminale Phase dann trotzdem so 1, 2 Jahre lang?
Mhm. Also ich glaube, das kann man gar nicht so pauschalisieren, aber ich glaube auch bei Paaren, wenn die zum Beispiel 5 Jahre zusammen waren, auch die habe ich ja, dass es dann trotzdem so ist, dass sie schon nach der Verliebtheitsphase merken, dass so einiges eben nicht rund läuft und dann warten sie einfach dennoch einen Zeitrahmen ab. Es kann jetzt 1 Jahr sein, 2 Jahre und dann wird es meistens nicht besser. Und da lernt man ja auch den anderen eigentlich so richtig, richtig gut kennen.
Mhm.
Und dann ist man vielleicht auch unglaublich traurig und frustriert darüber, dass es nicht hinhaut und nicht klappt, ja.
Ja, und da komme ich gleich zu dem Geständnis, das du ja schon länger weißt und unsere Hörerinnen und Hörer aber noch nicht so lange. Denn auch ich war in so einer Phase.
Mhm.
Und zum Glück bin ich meinem Partner gegenüber nicht respektlos geworden.
Mhm.
Aber auch ich war in einer Phase, wo ich mir länger dachte, dass das eventuell einfach nicht mehr gut funktioniert. Und wir haben uns an sich offiziell getrennt.
Mhm.
Es gibt aber einen kleinen Twist dazu. Denn wir leben noch zusammen und haben endlich mal eine offene Kommunikation gestartet, was sehr, sehr gut ist. Und wir werden da jetzt nochmal einen weiteren Versuch starten, denn irgendwie, und vielleicht kannst du das erklären, war nach dieser Trennung wie ein Stein von uns abgefallen und er konnte sich auch mir gegenüber endlich mal wieder so öffnen, wie es damals in der Verliebtheitsphase war, also vor 4 Jahren fast. Und wir konnten endlich mal so ein bisschen quatschen. Und es können so ein paar Prozesse jetzt wieder losgehen, dass es sich jetzt gerade eher wieder wie so eine Dating-Phase anfühlt.
Ja, das ist auch sehr typisch und klassisch, weil wenn man erstmal eine Trennung vielleicht ausspricht, dann ist es ja wirklich so, dass beide feststellen, Mensch, okay, es stimmt etwas nicht und nicht erst seit gestern, sondern schon seit längerem. Und das nächste ist ja auch, dass dann beide endlich mal sich öffnen können. Also wenn jetzt keine Wut oder wenn jetzt nichts Schlimmes passiert ist, ja, wie ein Seitensprung oder irgendwie sowas, sondern wirklich nur so, dass man einfach sagt, hey, ich bin unglücklich, mir geht's gerade hier nicht so gut, dann ist es ja auch nochmal eine Einladung oder kann eine Einladung für den anderen sein, auch zu sagen, ja, wie geht's dir denn eigentlich? Möchtest du mir auch irgendwie erzählen, wie es dir geht? Und dann kann das einfach nochmal eine Chance sein, dass man endlich mit offenem Herzen wieder aufeinander zugeht. Ja, und vielleicht sich gegenseitig auffängt, aber auch sich gegenseitig mitteilt und vielleicht sogar auch das Gefühl hat, endlich wird man wieder gesehen, ja?
Ja.
Mit dem, wie es einem geht, wie man fühlt, wo man steht. Und das ist dann wirklich die Chance für beide, dann nochmal vielleicht einen Neustart zu beginnen und einfach nochmal eine neue Basis aufzubauen, wo beide einfach authentisch und ehrlich zueinander sind.
Es bleibt spannend, auf jeden Fall. Ich werde das auch genau beobachten, wie wir uns da weiterentwickeln und versuche da nicht zu Delulu zu sein. Aber ich glaube auch, dass es uns sehr hilft, dass wir auseinanderziehen, denn wir haben dadurch, dass wir zusammen gewohnt haben, was für viele Paare natürlich super gut funktionieren kann, aber bei uns war es einfach so, dass wir uns verloren haben. Wir haben uns so für selbstverständlich einfach gehalten. Es war halt dann immer irgendwer da und dann hat sich irgendwie alles ein bisschen mehr um die Katzen gedreht. War so, ah, bist du da, okay, und du bist da, und aber nicht mehr so, wir sind zusammen irgendwo. Und ja, also das war so jetzt echt eine schwierige Phase und ich dachte ehrlich gesagt auch lange, weil ich natürlich auch diese Phasen hatte, ich dachte ehrlich gesagt lange, dass es an mir einfach liegt, dass ich einfach in so einer schwierigen Umbruchsphase war, denn als das so angefangen hat, war das ja bei mir mit dem Burnout zum Beispiel, dass ich super fertig war, dass ich nicht mehr arbeiten gehen konnte. Dann habe ich meine Selbstständigkeit gestartet. Das war natürlich mental extrem herausfordernd. Und ich dachte einfach, es liegt an mir. Auch, dass ich mich körperlich nicht so wohl gefühlt habe und so. Und dachte einfach irgendwie, das kommt von mir. Und ich kann es ja nicht an ihm auslassen, so ungefähr. Ja, rückblickend hat sich einiges erklärt, würde ich mal sagen. Aber auch da, ich hätte wirklich, und deswegen ist es auch mein absoluter Pro-Tipp, sofort reden. Sofort darüber reden, im Endeffekt, wenn es einem schlecht geht, wie es einem geht. Es muss ja nicht immer sagen, wegen dir fühle ich mich schlecht, sondern ich fühle mich schlecht, weil. Und was können wir da machen? Und das war auch mein Fehler, ich habe nicht drüber gesprochen.
Ja, und ich kenne dich ja jetzt auch schon länger und du hast aber immer wieder darüber reflektiert und immer wieder auch gefragt und was ist denn das und so, weil du einfach auch durcheinander warst und es eben nicht gut einordnen konntest, ja. Und da ist es ja auch normal, dass man erstmal bei sich guckt und eben, wie du gerade gesagt hast, ja, was stimmt mit mir nicht so ungefähr, warum geht's mir denn eigentlich so? Und dann erst vielleicht den Blick ein bisschen öffnet und guckt, okay, was für Bedürfnisse werden denn eigentlich nicht erfüllt? Und ich finde es wirklich wunderbar, wie du mit der ganzen Situation umgegangen bist und wie ihr zwei das handelt. Also ich finde, ihr seid ja eigentlich so ein Vorzeigepaar.
Wir werden sehen, ob wir das sind oder sein werden.
Also erstmal so, kannst du mir vertrauen? Muss ich sagen, macht ihr das wirklich sehr, sehr gut. Und in welche Richtung es dann geht, ob man dann zusammenbleibt oder ob dann die Wege sich vielleicht zumindest, was die Beziehung angeht, sich doch trennen.
Ja.
Auch wenn es schade ist, dann ist es okay, ja. Ich meine, im Endeffekt gibt ihr alles, dass das hinhaut. Und mehr als das geht halt natürlich nicht, ja?
Ja, also darum geht's auch einfach. Ich glaube, wir schauen jetzt einfach beide, wie es ist. Es ist einfach auf beiden Seiten viel Arbeit, vor allem mentale Arbeit da. Auf der einen ein bisschen mehr als auf der anderen. Und das ist auch natürlich eine große Herausforderung. Deswegen müssen wir einfach gucken, ob und wie das funktionieren kann. Und wenn nicht, ist es natürlich trotzdem eine respektvolle, richtige Trennung dann so. Und ich will, dass da gar kein böses Blut herrscht, weil er ist immer noch der Vater unserer beiden fälligen Kinder.
Ja.
Ja,
unserer beiden Katzen. Und ich finde das so süß.
Ja. Ja, irgendwer muss ja auf die Tiere aufpassen, wenn ich im Urlaub bin. Spaß.
Ja.
Nein, er kriegt Umgangsrecht. So wie in Spanien regeln wir das auch. Das sind ja offiziell meine Tiere, deswegen kommen sie natürlich mit mir mit. Deswegen ist ja auch diese Wohnung ausgewählt worden, dass es nicht nur meine Bedürfnisse trifft, sondern auch deren Bedürfnisse. Und ja, das werden wir schon gut hinbekommen. Aber aufgrund dessen, weil das meine Situation ist und weil ich euch jetzt gern davon erzählen wollte, weil ihr ja auch wie so eine Community und Clique für uns seid, die Lilos, und wir irgendwie unser ganzes Herz und alles schon vor euch ausgeschüttet haben, dachte ich mir, ich drop das jetzt auch mal. Das ist jetzt alles ungefähr einen Monat her, dass das so wirklich passiert ist. Davor habe ich mich nicht so richtig getraut, das auszusprechen. Aber ja, ich glaube, das war jetzt einfach ein guter Moment. Und aufgrund dessen haben wir jetzt diese Folge auch gemacht, denn wie bei mir auch, vielleicht ist es bei euch auch so passiert oder im Freundeskreis, passieren Trennungen gerade in Slow Motion.
Genau, Beziehungsaus in Zeitlupe. Wir sprechen über die kleinen Risse, die oft schon Jahre vor dem eigentlichen Bruch entstehen. Und zwar glauben ja manche, dass das Ende überraschend kommt, aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass es eigentlich schon vorher einige Probleme gegeben hat. Sowas wie eine plötzliche Trennung gibt es eigentlich überhaupt nicht. Das ist oft das Resultat eines langen inneren Prozesses auf Seiten eines oder auf Seiten beider Partner.
Ja, trotzdem fühlt es sich für die eine Person ganz oft wie eine plötzliche Trennung an. Und für die andere ist es dann schon ein ewig langer Prozess.
Mhm.
Kann ich jetzt von meiner Seite aus gerade nicht bestätigen irgendwie. Wir wussten es beide.
Ja, also wir nennen das auch in der Therapie emotionales Auschecken. Das ist eben ein schleichender Rückzug. Körperlich ist die Person zwar noch anwesend, aber innerlich hat sie sich bereits schon verabschiedet. Du hast es ja auch vorhin schon bei Liebe aktuell gesagt. Es gibt eben Studien, die zeigen, dass die Entscheidung zur Trennung oft Monate vor dem tatsächlichen Gespräch fällt, teilweise auch Jahre.
Ja.
Und ich kann das aus eigener Erfahrung auch sagen, ich war in einer sehr, sehr langen Beziehung.
12 Jahre, ne?
Ja, fast, naja, 11 Jahre.
Mhm.
Und habe da auch schon einfach tatsächlich 3 Jahre vorher gemerkt, ich bin hier nicht so ganz richtig und irgendwie geht's mir nicht gut. Wenn man mal ehrlich ist, sagt auch die betroffene Person immer wieder, dass sie nicht glücklich oder zufrieden ist, ja. Es ist also wirklich so, dass es nicht aus dem Nichts kommt, sondern die Vorzeichen sind einfach da. Und ich möchte euch auch gerne die 5 häufigsten Anzeichen erklären, woran man erkennt, dass es eben kriselt, und zwar schon lange vor der Trennung.
Hau raus.
Also das erste ist wirklich Verlust der Neugier. Man hört einfach auf, Fragen zu stellen. Sowas wie, wie geht's dir, wie war dein Tag, was hast du in der Arbeit erlebt, was treibt dich gerade um? All das irgendwie spielt nicht mehr so eine große Rolle. Der Alltag, der wird einfach funktional und man fühlt sich emotional nicht mehr verbunden miteinander. Das ist auch das, was du vorhin mit den Katzen gesagt hast, funktional. Es ging einfach nur noch um die Katzen eine Zeit lang. Menschen, die Kinder haben, erwischen sich jetzt vielleicht auch da selber und denken dann, oh je, ja genau, auch bei uns gibt es.
Wer bringt hier wen zum Fußballtraining? Wer bringt wen zum Tanztraining? Wer in die Schule? Wer holt ab? In Kindergarten, ja.
Genau. Das zweite Indiz ist reduzierte Intimität. Es gibt einfach weniger Nähe, es gibt seltener Sex, weniger Berührungen. Und das sind oft stille Warnzeichen, denn die Libido ist auch nicht mehr wirklich vorhanden, wenn man an den Partner denkt, mit dem man aktuell zusammen ist. Und ja, einfach auch wirklich unschön, weil man da auch immer wieder denkt, was stimmt mit mir nicht? Warum habe ich keine Lust, ja? Und man gibt sich immer selber die Schuld und kann das eigentlich noch gar nicht so richtig einordnen, dass es einfach auch mit vielen anderen Bedürfnissen zusammenhängt, die nicht erfüllt sind, sondern das Erste, woran man einfach immer denkt, ist, oh, okay,
ich bin schuld.
Ich
fühle mich einfach nicht wohl in meinem Körper.
Ja.
Bei mir geht es mental gerade nicht so. Ja, das ist wie das, was ich davor gesagt habe. Ja, ja.
Ja, dann kommen wir schon zu Punkt 3, und zwar eine dauerhafte Konfliktvermeidung. Das ist jetzt interessant. Vielleicht wurde am Anfang sehr, sehr viel gestritten, ja? Eben über unerfüllte Bedürfnisse, sowas wie, du machst das nicht, ich mach das viel zu viel, du machst nie, ich mach immer. Und irgendwann mal vermeidet man diese Konflikte, weil man vielleicht lernt, es bringt sowieso nichts, darüber zu streiten, denn es verändert sich ja überhaupt gar nichts. Also gibt es eben keine Streits mehr, aber auch keine echten Gespräche. Dadurch gibt es einfach viel mehr Stille statt Klärung.
Mhm.
Der vierte Punkt ist Fantasieren vom Alleinsein. Der Gedanke, wie es plötzlich wäre, allein zu sein, fühlt sich plötzlich sehr attraktiv und verlockend an. Und das ist ein sehr, sehr starkes inneres Signal. Also wirklich, der Gedanke daran, wieder Single zu sein und jemand Neuen kennenzulernen, ist ja schon sehr aufregend, oder?
Mhm.
Und beflügelt einen vielleicht sogar.
Ja.
Das kennen wir auch. Und vielleicht auch ihr, wenn ihr jetzt zuhört.
Mhm.
Wobei ich sagen muss, es ist ja auch normal, dass wenn man in einer Beziehung ist oder auch in einer Langzeitbeziehung, dass man mal den Kassierer oder den Postboten
oder irgendwen im Club
oder so. Vielleicht die Erzieherin vom Kind. Meier sind ja auch sehr attraktive Frauen, die da manchmal im Kindergarten arbeiten. Dann ist es ja normal, dass man mal ein Auge irgendwie drauf wirft und sagt, sieht ja ganz gut aus, ja.
Ja, das heißt ja auch nicht, dass du andere Menschen nicht mehr attraktiv finden darfst, sondern dass du wirklich aktiv davon fantasierst, dass deine Partnerin oder dein Partner nicht mehr da ist und du jetzt Single wärst.
So ein Autounfall erleidet oder irgendwas.
Gott, nein! Nein, so schlimm jetzt auch nicht.
Ist, Single macht.
Nein, nein, einfach, dass halt die Person nicht mehr da ist, dass sie auszieht, dass sie weg ist, dass sie nicht mehr Teil des Lebens ist.
Genau, nicht mehr Teil des eigenen Lebens.
Ja.
Wobei ich jetzt wirklich schmunzeln musste, weil ich das jetzt mit dem Autounfall gesagt habe.
Es ist halt wirklich so, dass ich bin ja noch ein bisschen älter, ich kenne ja noch King of Queens und der Dark hat immer geträumt, dass der Carrie etwas Schlimmes zustößt, damit der frei ist für die Nageldesignerin von ihr.
Gott, nein. Also ich kenne die andere Version, ich kenne How I Met Your Mother, wo Marshall die Paketbotin gut findet und dann darüber fantasieren muss, dass Lily etwas passiert und er dann lange trauert und dann irgendwann wieder frei ist für sie, weil er nur so das mit seinem Gewissen vereinbaren kann, dass er eine andere Frau gut findet. Das ist die romantische Version davon.
Ja, okay.
King of Queens, da ist doch aber klar, dass der doch gar nicht mehr mit seiner Frau zusammen sein will, oder? Von Anfang an.
Ja, ich liebe die Serie, die ist wirklich mega lustig und ich finde sie auch sehr realitätsnah, muss ich sagen.
Furchtbar. Stell dir vor, du bist mit so jemandem zusammen.
Ich finde beide toll. Wen meinst du jetzt? Meinst du Carrie oder Dark?
Ja, Dark in dem Fall.
Was? Ich finde den Dark total klasse.
Der fantasiert darüber, dass seine Frau einen Autounfall hat, dass er für die Nageldesignerin frei ist. Tut mir leid, wenn mein Partner darüber fantasiert, dann sollten wir uns vielleicht wirklich trennen. Du findest es lustig, wahrscheinlich. Ich finde das nicht so lustig.
Ich lach mich tot, wobei die Carrie ja auch ziemlich schwierig ist in der Serie. Aber okay, kommen wir zurück zu den ernsten Themen. Und zwar geht es immer noch um die 5 häufigsten Anzeichen, dass es kriselt. Wir kommen zu Punkt Nummer 5. Abwertungen oder Gleichgültigkeit. Also, wenn Wertschätzung verschwindet oder in Verachtung kippt, ist das ein echtes Alarmzeichen. Und das kann ich euch wirklich sagen, denn wir Paartherapeuten, wir achten genau, wie die Paare miteinander umgehen, wenn sie bei uns auf der Couch sitzen. Und es ist wirklich spannend, weil oftmals ist es einfach so, dass wenn jemand sagt, wie es ihm geht und was er fühlt,
dass dann der andere meistens schon mit Augenverdrehen reagiert, mit Schnaufen, mit heftigen Kopfschütteln oder sich vielleicht sogar darüber lächerlich macht. Und das erlebe ich auch. Und das ist schon mal ein sehr, sehr schlechtes Zeichen, weil da wundert es mich auch ehrlich gesagt nicht, dass dann keine vernünftigen oder auch konstruktiven Gespräche zu Hause stattfinden.
Absolut. So, sag nochmal alle 5 Punkte in einem schnell.
Ja, also das erste ist Verlust der Neugier. Ja. Dann zweitens reduzierte Intimität. Drittens dauerhafte Konfliktvermeidung. Viertens Fantasien vom Alleinsein. Und fünftens Abwertung oder Gleichgültigkeit.
Ich würde mal sagen, bei mir hat 3,5 von 5 gestimmt. 1 und 2 auf jeden Fall.
Mhm.
4 auch. 3 eher nicht so, weil wir nie so richtig gestritten haben. Das ist aber so, dass er einfach jemand ist, der sehr harmoniebedürftig ist und gar nicht streiten möchte. Aber ich habe halt irgendwann aufgehört, auch einfach meine Bedürfnisse zu äußern. Und fünftens gar nicht, zum Glück.
Ja, und bei mir ist auch wirklich so, dass alles zutrifft, bis auf Abwertungen oder Gleichgültigkeit, weil ich grundsätzlich kein Mensch bin, der andere abwertet. Eben.
Wobei manchmal, ja, ich will es mir jetzt nicht komplett ausschließen, ich bin jetzt auch kein Unschuldsengel so, aber nein, das ist auch etwas, was mir wahnsinnig wichtig war, dass ich ihm gegenüber nicht unfair werde und das wäre ich damit geworden und das wollte ich nicht und deswegen würde ich sagen, abgewertet habe ich ihn nicht, zumindest laut eigener Einschätzung.
Mhm.
Ich will mich jetzt auch nicht rausnehmen, dass ich das selbst nicht gecheckt habe als Anzeichen, aber viele übersehen das ja auch, ne, oder wollen sie es vielleicht einfach nicht sehen, weil es halt so schmerzhaft ist, das irgendwie sich einzugestehen.
Ja, wir unterschätzen oft, wie sehr unser Bindungssystem uns schützt. Es blendet lieber unangenehme Wahrheiten aus, als das Sicherheitsgefühl zu verlieren. Das ist ganz spannend. Also auch wir blenden einfach aus, was da nicht so richtig gut läuft, weil auch wir natürlich den Partner oder die Partnerschaft nicht verlieren wollen. Wir hängen ja auch einfach an dem, was man gemeinsam geschaffen hat, was man erlebt hat und natürlich auch diese schönen Gefühle, die wir ja ganz zu Beginn der Beziehung hatten. Und wir hoffen ja auch immer, dass es wieder zurückkommt.
Das und bei vielen ist ja vielleicht auch irgendwie noch eine andere finanzielle Verpflichtung oder sowas dahinter.
Mhm. Eine finanzielle oder Abhängigkeit.
Oder den Kindern gegenüber, genau, eben.
Mhm.
Oder dass du sagst, ah, die Kinder brauchen doch ihren Vater,
mhm.
aber sie brauchen auch eine glückliche Mutter.
Ja, ja, und das ist immer noch sehr weit verbreitet oder steckt in unseren Köpfen drinnen, dass wir meinen, dass man immer als Familie zusammenhalten muss und zusammenbleiben muss. Also diese heile Familie einfach der Kinder wegen. Dabei gibt es so viele Kinder, die es furchtbar finden, wenn man immer streitet
ja.
und wahrscheinlich glücklicher werden, wenn die Eltern endlich getrennte Wege gehen.
Das war bei mir damals bei meinen Eltern auch so. Es war so schlimm, ich erinnere mich so krass, dass die so oft gestritten haben. Und da verstehe ich schon, dass man da streitet. Mhm. Ich wurde dann halt immer aufs Zimmer geschickt, dass ich das halt nicht mitbekommen habe. Es aber natürlich gehört, ist ja klar. Und dann musste ich immer mal wieder runterkommen, um irgendwelche Aussagen zu bestätigen. Natürlich immer von der männlichen Seite dieses Paares aus. Ganz furchtbar. Toxisch und Narzisst überhaupt. Wir haben schon so oft.
Instrumentalisiert wurden.
Oh, wir haben schon so oft besprochen, aber ja, ich komme manchmal einfach nicht drüber. Und da war ich dann echt auch so. Und meine Mutter, so die Süßmaus, als sie sich dann wirklich getrennt haben, hat die mich zur Familientherapie halt auch geschleppt. Mhm. Und war so, ah ja, dass ich die Trennung gut verarbeiten kann. Und so, sie hat sich wirklich drum gekümmert, dass es mir als Kind gut geht. Mir war es so wurscht.
Mhm.
Es konnte mir nicht egaler sein. Ich glaube, ich habe 2, 3 Sitzungen gemacht. Habe dann auch zu meinem Vater gesagt, ich möchte da nicht hin. Er hat dann mit ihr geredet, hat gesagt, mach das nicht. Ich verstehe natürlich trotzdem, dass sie das wollte, weil sie halt wollte, dass es mir gut geht.
Ja, ja, aber also deine Mutter hat ja eigentlich richtig verantwortungsbewusst
voll,
gehandelt.
Voll,
ja?
Jetzt weiß ich das auch. So, aber als 10-Jährige war mir das halt nicht klar. Und also mir ging es aber wirklich gut und das war eine gute Entscheidung, die ich dann damals mit 10 Jahren getroffen habe, dass ich dann nicht mehr hingehe, weil es war für mich fein. Es war für mich klar, dass es die beste Entscheidung war, weil endlich dieser Streit aufgehört hat. Und also ja, das für Kinder ist es wirklich, und das ist auch das, was ich ganz vielen meiner Zuschauerinnen von TikTok und Instagram immer antworte, wenn sie mir auf meine E-Mail schreiben. Ja, sie wollen sich nicht trennen wegen der Kinder. Und ich bin so, ja, aber den Kindern geht's besser, wenn es euch beiden besser geht. Und vor allem dir als Mutter.
Auf jeden Fall, ich kann das nur bestätigen. Wirklich, weil ich einfach auch in meiner Langzeitbeziehung, ich war nicht mehr ich selbst.
Eben.
Ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin körperlich anwesend, aber im Geist einfach nicht. Und ich habe mich wirklich wie so ein Zombie gefühlt. Also ich hatte einfach keine Lebensqualität mehr.
Ja.
Und mich haben auch einfach die Kinder gehalten, ja. Und ich habe oft gedacht, mein Gott, die Kinder, die sollen im Gegensatz zu mir in einem, ja, intakten Familiensystem aufwachsen. Aber der Preis, der wäre einfach viel zu hoch gewesen. Und im Endeffekt wahrscheinlich auch für die Kinder.
Die und hätten so dann so oder so Therapie gebraucht am Ende, weißt du?
Ganz sicher. Und so haben sie halt einfach die Möglichkeit, dass sie einfach zwei Elternteile haben, die einfach auch schon verantwortungsbewusst mit ihrer Situation umgehen. Und ich hoffe einfach trotzdem, dass, ja, dass die Kinder später gerade deshalb gesunde Beziehungen führen, weil sie vielleicht auch lernen, okay, dass man für sich einsteht und dass es eben auch wichtig ist, dass man eben nicht den ganzen Tag herumstreitet und so weiter, sondern dass man einfach auch trotzdem in einem liebevollen Nest aufwachsen kann.
Voll.
Auch wenn es nicht die klassische Familie ist.
Absolut. Ja, das ist ein Grund, warum Menschen dann bleiben, wegen der Kinder. Aber warum bleiben denn zum Beispiel Menschen, die keine Kinder haben, zusammen? Außer jetzt zum Beispiel eine finanzielle Verpflichtung.
Ja, also ganz viel Angst vor Veränderung. Kinder haben wir ja schon angesprochen, aber eben auch die finanzielle Abhängigkeit, das hast du vorhin gesagt, und auch gesellschaftlicher Druck. Das andere ist aber eben auch Schuldgefühle zu haben oder eben auch die Hoffnung, wie ich es vorhin gesagt habe, dass es wieder besser wird, ja. Das sind so die klassischen Gründe, warum man einfach wirklich nicht gehen kann und so ein bisschen gefangen ist in dem Ganzen. Also dieses, um Gottes Willen, wenn ich jetzt in der Ehe bin und ich verlasse meinen Ehemann oder meine Ehefrau, was denken denn die anderen?
Ja, dieser gesellschaftliche Druck, furchtbar. Und auch dieses, wenn du als Frau mit 30 dann noch oder wieder Single bist, so, was bedeutet das denn? Hallo, ich bin 30, ich habe gerade mal gefühlt ein Drittel meines Lebens gelebt. Kann ich vielleicht einfach mal wieder Single sein? Ist das okay für alle? Darf ich mich scheiden lassen, wenn ich merke, der Partner passt nicht?
Ist es denn mittlerweile nicht anders? Weil ich kann mich daran erinnern, dass als ich gegangen bin, das ist jetzt auch schon viele Jahre her, damals war es wirklich sehr verpönt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin die Erste in meinem gesamten Freundes- und Bekanntenkreis.
Du redest, als wäre das irgendwie 1950 gewesen,
so,
aber ja.
So habe ich mich wirklich gefühlt, die gegangen ist. Und ich sage dir wirklich, ich bin ziemlich abgestraft worden.
Was?
Von unserem ehemaligen Freundeskreis. Mhm. Also da gab es die Frauen, die sich so ein bisschen gegen mich gewendet haben.
Mhm.
Das fand ich ganz faszinierend, aber auch die...
Faszinierend.
Ja, aber auch die Ehemänner meiner Freundinnen, die Angst hatten, dass ich die jetzt irgendwie auch irgendwie auf komische Gedanken bringe.
Nicht dein Ernst. Aber dann wissen sie ja schon, dass sie eine scheiß Beziehung haben.
Ich weiß nicht, ob sie wirklich eine blöde Beziehung haben, aber ich kann mich noch wirklich erinnern, dass ich mich mit einer Freundin getroffen habe zum Kaffee und die hat zu mir gesagt, dass ihr Mann dagegen war, dass sie sich mit mir trifft, weil ich habe ja meinen Ehemann verlassen. Mit zwei Kindern, ja.
Wann war das, willst du sagen?
Also das ist jetzt schon 7 Jahre her.
Aber das war ja 2018.
Ich sage dir
das
wirklich.
Das hat meine Mutter, hat das mit 2007, hat die das Gleiche erlebt. Das war ja nochmal 10 Jahre vorher.
Ich muss ganz ehrlich gestehen.
Die hat auch nichts mehr mit dem Freundeskreis zu tun von denen.
Ja, ich auch nicht mehr. Ich glaube, ich bin ehrlich zu euch. Ich glaube nicht, dass es so ein Frauending ist. Ich glaube, dass das Gleiche Männern passiert. Ich glaube auch Männer, die ihre Ehefrauen verlassen und mit Kindern irgendwie gehen.
Immer ist, der verlässt, oder?
Ja, es ist einfach ein gesellschaftliches Tabu und man ist einfach böse. Und ich sage euch, es hat niemanden interessiert, dass ich gesagt habe, ich bin unglücklich. Ich bin einfach unglücklich.
Es ist ja auch nicht so, dass du jetzt so das totale Doppelleben geführt hast und mit einer zweiten Familie, für die du dich dann entschieden hast, oder dass du gesagt hast, oh, ich habe keinen Bock mehr auf meine Kinder und auf meinen Ehemann, ich will wieder Single sein, ich will nach Thailand gehen und irgendwen da kennenlernen, so wie ein bekannter Influencer, der das vor 2 Jahren gemacht hat. Manche wissen jetzt, von wem ich spreche.
Ich nicht,
die Trash-Mäuse.
Aber interessant ist es trotzdem.
Sondern du hast halt einfach gesagt, du bist nicht glücklich. Und dass dann die Gesellschaft von dir erwartet, dass du noch 60 weitere Jahre mit diesem Menschen potenziell verbringst,
naja,
so crazy.
Pass mal auf, es gibt ja auch die Michelle Obama, die ja erzählt hat und sogar ein Buch darüber geschrieben hat, dass sie 15 Jahre unglücklich war in ihrer Beziehung und irgendwie durchgehalten hat, ja. Und alle feiern das. Alle finden es super. Ja, die sind immer noch das Vorzeigepaar. Die haben es geschafft. Aber meine Güte, 15
Jahre.
Aber
Barack Obama, mit dem war sie,
ja,
mit dem war sie unglücklich.
Jahre. Absolut.
Aber wie sind sie rausgekommen, ist die Frage.
Durch Paartherapie.
Ah, okay, ja, guck mal.
Sie haben sich dann Hilfe geholt. Also im Endeffekt sage ich euch ganz ehrlich, ich verachte weder die Leute, die mich dafür verachtet haben, dass ich gegangen bin.
Doch, ich schon.
Ich verstehe sie.
Nein.
Ich als Therapeutin verstehe ich sie.
Aber ich nicht, bin ja keine Therapeutin.
Es ist gut, dass du sie nicht verstehst. Ich verstehe sie, weil es einfach, wisst ihr, wenn man so einen Schritt geht, dann wird es entweder als egoistisch ausgelegt, weil ja, viele haben einfach auch nochmal diesen Wert Familie über alles.
Und nein, wie egoistisch, dass auch ich glücklich sein möchte.
Ja, aber es ist einfach so. Es gibt viele verschiedene Werte oder ein Wertesystem und ich kann verstehen, dass die so reagiert haben. Ich kann auch verstehen, dass der Mann Angst bekommen hat von meiner Freundin, als sie mit mir zum Kaffee trinken gegangen ist. Ich meine, finde ich es okay? Finde ich es gut? Nein, natürlich nicht, ja. Aber kann ich es nachvollziehen? Warum? Weshalb? Wieso? Aus psychologischer Sicht? Natürlich, ja. Aber ich sag euch wirklich, also die Person, die geht, wenn Kinder im Spiel sind, die wird wirklich gesellschaftlich geächtet. Also ob das jetzt deine Mutter ist oder ich und die Leute interessiert einfach nicht, warum du gehst. Es kommt einfach nicht gut an. Und unglücklich zu sein ist leider für viele kein Argument. Das habe ich festgestellt.
Das ist so crazy für mich. Das ist so irre, weil ich vor allem im letzten Jahr so krass gemerkt habe, wir haben ein Leben. Laut dem, was wir wissen, haben wir ein Leben. Und Leute bleiben einfach in unglücklichen Beziehungen.
Ja, viele.
Aber meine Mutter hat es damals wirklich noch versucht und es hat halt einfach nicht funktioniert und irgendwann musste sie halt gehen, wenn halt der andere Part nicht mitspielt.
Naja, du sagst wirklich was sau Wichtiges. Ich muss euch ganz ehrlich gestehen, glaubt ihr denn, dass ich es mir ausgesucht habe, dieses Leben alleinerziehend mit zwei Kindern? Ich meine, das ist doch nicht so, dass man eines Tages aufsteht und sich denkt, huch, jetzt werfe ich mal meine Ehe übers.
Ja, ich glaube, da wäre ich glücklicher.
Über Bord, ja. Und jetzt kämpfe ich hart und beiß mich durchs Leben. Nein, nein, nein. Wie wir wissen, hatte ich das doch alle schon vor 20 Jahren in meinem Jugendzeitalter. Ich war ja eigentlich ganz froh, dass jetzt alles gut wird und ich meinen Traummann kennengelernt habe. Aber manchmal läuft es halt einfach anders im Leben. Und ich sage euch, keine Frau mit Kindern wacht eines Tages auf und sagt sich, jetzt gehe ich. Und
ja. Das haben wir ja auch in der Podcast-Folge gehört, genau. Dass das schon Jahre und Monate davor passiert.
Eben, und verlasse jetzt dieses sichere Umfeld. Das macht keiner. Von daher bitte ich euch wirklich inständig drum, wenn jemand da ist und sagt, er ist unglücklich, dann hört doch bitte genauer hin und fragt doch nach, anstatt irgendwie Ausreden dafür zu finden oder irgendwelche Tipps, die kann man nicht hören in dem Moment.
Nein.
Weil es ist ja nicht so, dass man einfach sagt, ich habe einen schlechten Tag, ich bin heute einfach nicht so gut drauf, sondern unglücklich zu sein, das ist etwas, ich muss ganz ehrlich sagen, das wiegt so schwer.
Ja.
Ich habe das eben einmal erlebt und ich möchte nie wieder mehr in die Situation kommen, weil es ist einfach furchtbar, jeden Tag aufs Neue so leben zu müssen. Und ich bitte einfach auch um mehr Nachsicht und auch um mehr Verständnis. Nicht nur für die Person, die verlassen wird, ja. Natürlich hat die ganz besonders Trost verdient und es ist auch furchtbar. Es ist wirklich schrecklich. Aber für die Person, die geht, ist es einfach auch nicht immer leicht.
Ja, keiner geht leichtfertig.
Ja.
Ich habe ja auch ultra lange überlegt, aber in dem Moment fühlte es sich für mich einfach an, als würde ich in einer Sackgasse stehen, in der es nicht weitergeht. Und ich hätte mich jetzt hinsetzen können und es einfach aushalten können, diese Sackgasse. Mir gedacht, ach super, ist ja aber sicher hier, ich baue mir hier drauf was auf. Oder ich gehe aus der Sackgasse wieder raus und sage, okay, ich gehe an einen Punkt zurück, wo ich anders weitergehen kann. Wo es für mich vielleicht einen anderen Weg gibt. Und dafür hatte ich mich halt dann entschieden. Und das ist natürlich super schmerzhaft, das ist super scheiße. Ihr wisst gar nicht, wie viel ich geheult habe. Also ich habe letztens ein Video gepostet auf Instagram, wo man mich auch weinen sieht. Das ist noch das schönere Weinen davon, weil es mich in dem Moment einfach so ein bisschen übermannt hatte und ich dann ein Snapchat-Video an Freundinnen geschickt hatte und daraus ist dieses Video entstanden. Mhm. Nein, ich filme mich nicht beim Heulen. ist einfach nur deswegen gewesen. Aber ich habe so viel geweint. Ich habe auch mit meinem Partner zusammen so viel geweint. Wirklich, wir hatten so dicke Augen teilweise am nächsten Tag. Mhm. Es ist so schlimm und es ist nichts leichtfertig davon passiert. Ich habe seit 3 Jahren nicht mehr so viel geheult, wirklich. Und deswegen, ja, die verlassene Person hat Liebeskummer und ja, mit der muss man sprechen und sie aufbauen.
Auffangen.
Ja, das ist ganz toll und das ist super, wenn man da so ein Umfeld hat, aber auch die Person, die geht. Ich habe mir nicht eines Tages gedacht, so, jetzt habe ich Bock, wieder Single zu sein.
Ja, die Person, die geht, hat einfach schon sehr viele Jahre davor gelitten, ja.
Abgewägt.
Und hat wahrscheinlich, und hat im Stillen eigentlich gelitten, ja.
Ja.
Und nochmal zu der Frage, warum viele Menschen bleiben, obwohl sie sich innerlich vielleicht schon verabschiedet haben. Also es ist ja wirklich so, dass wir Menschen, wir sind ja Bindungswesen. Und eben selbst wenn eine Beziehung unglücklich ist, kann sie sich sicherer anfühlen als das Unbekannte nach der Trennung. Und das nennt man eben auch ambivalente Bindung. Man bleibt, obwohl man leidet, ja. Und so geht's eben ganz vielen, bevor sie dann doch irgendwann mal so mutig sind, dass sie sagen, nein, ich gehe jetzt einfach. Und das erfordert sehr, sehr viel Mut.
Ja, es ist absolut mutig. Und in der Studie, die ich davor vorgestellt habe, hieß es ja auch schon, in dieser zweiten Phase ist es eigentlich zu spät. Was bedeutet, Punkt 1, was Paare tun können, ist sich bei der ersten Unzufriedenheit Hilfe zu suchen.
Mhm. Unbedingt. Bitte geht viel vorher zum Paartherapeuten, zum Paarberater. Seht es doch auch nicht unbedingt immer so als, oh mein Gott, wir haben ernsthafte Probleme, sondern betrachtet es doch eher als ein Paar-Coaching.
Ja.
Denn ihr werdet fit gemacht für eure Konflikte, weil man hat ja einfach nicht immer die gleichen Streitmuster, ja. Auch sowas muss ja erstmal erlernt werden. Und dafür ist Paar-Coaching eben auch gut, und zwar eben regelmäßig hinzugehen und hinzuschauen, wo stehst du gerade, wo stehe ich gerade, was wünschst du dir, was fehlt mir, was können wir eben anders machen, und dafür gibt es auch so Leute wie uns. Und jetzt komme ich eben auch dazu, euch ein paar konkrete Tipps aus der therapeutischen Arbeit zu geben. Das erste ist wirklich, regelmäßige Beziehungsgespräche zu führen. Es wäre gut, wenn ihr einmal in der Woche für eine halbe Stunde circa spazieren geht oder euch einfach auch ganz gemütlich zusammensetzt und euch fragt, wie geht es uns?
Check-in ja. machen.
Mhm. Ja, ein Check-in und eben auch sich zu fragen, was ihr euch voneinander wünscht, was ihr euch von eurer gemeinsamen Zukunft wünscht oder vielleicht auch, was euch in dieser Woche gefehlt habt. Vielleicht sagt ihr ja auch, wir haben viel zu wenig Zeit miteinander verbracht oder ich wünschte mir öfters, in den Arm genommen zu werden. Das ist dann wirklich die Zeit, wo ihr darüber sprechen könnt. Das andere ist auch, wie wir gerade gesagt haben, eben nicht zu lange zu warten, bevor ihr in eine Paartherapie geht, sondern einfach schon vorher rumschauen, rumgoogeln, wen gibt es denn da in eurer Nähe, und dann vielleicht auch konkret vorschlagen, dass ihr da jemanden gefunden habt, der ganz gut zu euch passen könnte. Oder vielleicht sehen ja auch wir uns in einer Online-Sitzung oder vor Ort in der Praxis. Das dritte ist, wieder neugierig aufeinander zu werden. Auch hier wäre es einfach wirklich wichtig, dass man sich Fragen stellt, wie bei einem ersten Date. Was hat dich denn diese Woche berührt? Was hast du denn erlebt? Das schafft Nähe. Und auch hier ist es wirklich wichtig, dass man vielleicht auch mal ein Überraschungsdate für die andere Person ausmacht.
Ja.
Und sich wieder was einfallen lässt. Vielleicht etwas, das ihr früher gerne gemacht habt oder wirklich was der anderen Person Spaß machen könnte. Wartet nicht immer auf euren Jahrestag, sondern habt auch mal spontane Ideen und bucht einfach mal einen Tisch oder ein Event. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres.
Ja, die meisten haben ja eh so gemeinsame Kalender zum Beispiel.
Mhm.
Oder man quatscht einfach kurz. Wann hast du Zeit? Ja, cool, super, ich auch.
Mhm.
Ja.
Genau, es geht wirklich darum, dass ihr einfach Interesse an der anderen Person zeigt und dass ihr einfach auch wieder zeigt, ich möchte gerne Zeit mit dir verbringen, ja. Ich gehe dir nicht aus dem Weg, ich schaue nicht in meinem Handy, sondern ich möchte meine Zeit mit dir verbringen, die ich habe. Ja, das vierte ist eben, Streit nicht zu vermeiden, sondern eben auch lernen, gut miteinander zu streiten. Denn Konflikte können ja eine Brücke sein und kein Abgrund. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man eben lernt, konstruktiv miteinander zu streiten. Weil ich finde, Konflikte geben ja auch wirklich die Möglichkeit, dass man auch wieder emotionale Nähe aufbaut. Weil das ist ja die Chance, auch nochmal genau zuzuhören, wie es dem anderen eigentlich geht. Und auch sowas wie Wertschätzung muss aktiv gepflegt werden. Das Beste ist, wenn ihr es schafft, täglich 3 Dinge zu sagen, die man am anderen bewundert oder liebt oder auch schätzt. Und wenn ihr das schafft, 3-mal am Tag, das ist die beste Medizin für jede liebevolle Paarbeziehung.
Das ist aber schon hart. Ich schaff's ja nicht mal bei mir selbst, ey. Wobei, mir fällt es wahrscheinlich bei einer anderen Person einfacher.
Ich glaube, dir fällt es bei einer anderen Person einfacher. Ja. Das haben wir schon mal festgestellt.
Ja, stimmt.
Mir kannst über du dich, ja super Komplimente
ja,
machen.
Ja, über dich konnte ich vieles sagen, über mich. Da musstest du einspringen.
Musst mehr üben. Es ist wichtig, dass man gut zu sich selber redet.
Das klingt doch gut. Und auch wenn es erstmal schwierig ist vielleicht, ich glaube, da kommt man rein. Und ja, ich glaube, was sich jeder und jede einfach nur wünschen kann, ist, dass der Partner oder die Partnerin da auch so mitzieht und vielleicht damit jetzt auch um die Ecke kommt und sagt, hey, lass uns das doch machen oder lass uns mal irgendwie jede Woche so ein bisschen einchecken, uns fragen, was so abging. Das wäre doch cool. Und mal, dass man nicht immer nur selbst dafür kämpfen muss, so allein.
Schon. Und ganz ehrlich, wenn ihr gar nicht weiter wisst, folgt einfach meiner Instagram-Seite.
Ja.
Das ist jetzt wirklich keine Werbung für mich, weil Follower habe ich tatsächlich genug. Darum geht es mir gar nicht. Es ist wirklich eine Hilfe für euch, weil meine Beiträge, die sind echt so konzipiert, wenn ihr mir folgen würdet. Und wenn ihr euch dran haltet, ganz ehrlich, dann ist schon so viel gewonnen, ja, weil ich so viele Tipps gebe in meinen Beiträgen. Also von Dating-Tipps bis welche Fragen man stellen kann, worauf man achten muss. Also ich glaube, da ist wirklich alles dabei.
Du hattest ja jetzt auch letztens gepostet, wenn die Beziehung so ein bisschen eingeschlafen ist, was man da tun kann. Ja, also da sind schon echt immer sehr, sehr gute Tipps mit dabei. Und Marshall postet meistens so um die 30 Stück. Wenn ihr euch da nur 5 Sachen rausnehmt, ist ja schon super viel getan.
Ja, absolut.
Schickt es euch gegenseitig. Und wenn es bei dir jetzt so ist, dass du die andere Person bist, die es gar nicht gesehen hat, dass jetzt dieses Ende irgendwie näher rückt, dann von meiner Seite aus Liebeskummer zulassen, mit Freunden drüber reden, mit der Familie drüber reden, öffne dich, schreib vielleicht auch auf, was du vielleicht schon gemerkt hast, was irgendwie nicht ganz so gut läuft, wo du vielleicht doch schon so ein bisschen eine Ahnung hattest, aber es auch nicht gespürt hast und ja, sei einfach lieb zu dir, sei nett zu dir und ja, mach dir keine Vorwürfe oder sowas und sei bitte auch nicht so böse auf die andere Person, denn ist jetzt ja auch nicht böse gemeint.
Mhm. So holen wir vielleicht auch die ab, die selber betroffen sind, denn auch wir waren schon mal auf der Seite.
Waren wir das, Marshall?
Ja, doch, doch. Auch ich war schon mal auf der Seite, wo jemand mit mir Schluss gemacht hat.
Und deswegen hier auch meine Hand aufs Herz-Frage.
Ja, achso, okay, jetzt bin ich gespannt.
Marshall und liebe Lilos, seid ihr denn schon mal überraschend verlassen worden? Ja, Marshall, komm, hau raus. Jetzt kannst du weiterreden.
Meine Güte, es tut mir so leid, dass ich leider immer nur von diesem einen Mann hier spreche.
Ich wusste, dass er kommt. Ich wusste es. Ich glaube, die treuen Lilos, die wussten es auch.
Es tut mir so leid. Ich weiß, ich komme hier gerade voll wie so ein Opfer rüber, was eigentlich nur stundenlange Podcasts über diesen.
Im Endeffekt hast du wirklich einfach 3 Beziehungen laut diesem Podcast. Du hast diesen einen, diese Jugendliebe.
Ja.
Dann hast du den, mit dem du gut bist, mit dem du auch schon geschrieben hast, der verheiratet ist, alles gut.
Ja.
Dann hast du den Typen, mit dem
mit dem ich zufällig 2 Kinder bekommen habe.
Exakt. Und mit dem du fast 12 Jahre zusammen warst.
Allerdings.
Ja, und dann hast du diesen einen Psycho einfach, dem ich jetzt einfach mal wirklich einen Namen geben werde.
Ich möchte nicht, no, 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 no. Wir nennen ihn nicht Psycho.
Nein, ich gebe dem anderen Namen. Weil ich weiß ja, dass er so einen weirden Bart hatte von Bildern. Deswegen, ich nenne ihn jetzt Schnurri.
Schnurri. Ja, der Name passt auch, denn ich muss nochmal sagen, dieser Mann hatte trotzdem auch cute, liebevolle Seiten. Ja. Das möchte die Laura zwar nicht so gern hören.
No shade an alle Katzen, die so heißen.
Aber es tut mir auch so leid, dass diese Person immer so schlecht wegkommt. Aber ich sag's ja immer wieder, es gibt ja nur leider Dinge, die wir hier in dem Podcast behandeln und die leider auf Schnurri zutreffen. Aber auch in diesem Fall, ich muss ganz ehrlich sagen, die Vorzeichen hat es gegeben. Denn Schnurri hat auch mir mehrfach verdeutlicht, dass er nicht so ganz happy hier in München ist und auch nicht mit
aber
mir.
Er wollte doch mit dir Schluss machen, nicht mit München.
Ja, er hat mit uns beiden Schluss gemacht, denn er ist ja dann wieder in den Norden gezogen. Und das kam überraschend, aber auch irgendwie nicht so wirklich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ihr seht ja selber auch Jahre später, knabbere ich an dieser Trennung. Ich frage mich, in welcher Podcast-Folge komme ich bitte?
Ohne ihn aus. Ja, nee, gar nicht. Schnurri, schnur dich. Ganz ehrlich, schnur dich weg.
Mensch, der kann einfach nur froh sein, dass die Laura mit mir damals schon gar nicht so eng befreundet war, denn ich gab es schon immer mit ihr.
Ja, ich war schon in aber deinem
war
Leben.
War noch nicht so dicke wie jetzt.
Eben.
Eieieiei, das hätte
keine
guten.
Du hast mir auch letztes Mal erzählt, wie er dann gegangen ist. Und das finde ich auch so unter aller einfach. Und boah.
Ich habe ein Tschüss bekommen und ein Winken an der Treppe. Also
ja, stark.
Mhm.
Stark.
Ja. Ein Tag vor dem Geburtstag meines Sohnes.
Exakt.
Als ich die Luftballons aufgepustet habe vor ihm. Es ist wirklich, es ist einfach, ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Ja, es sind keine schönen Erinnerungen. Aber jetzt zu dir. Bist du denn mal überraschend verlassen worden? Überraschend in Klammern an dieser Stelle?
Ich würde sagen halb, weil ich habe euch ja schon mal von dieser 3-Monats-Beziehung in Anführungszeichen erzählt. Wir haben uns seit 3 Monate gedatet. Ich dachte, das wäre voll eng und voll super und dann war es an Neujahr plötzlich vorbei, nachdem ich 3 Uhr morgens dann, nachdem es mir nicht so gut ging, mal nach Hause wollte und aber nicht alleine zu seinen Eltern nach Hause fahren wollte, sondern gerne gewollt hätte, dass er mitkommt und er dann mitkommen musste und gar keinen Bock hatte und so. Aber auch da, weiß ich noch, hatten wir noch was miteinander und am nächsten Tag war er dann so, ja okay, ich würde dich eigentlich gar nicht wiedersehen, tschüss. Ja.
Also Wahnsinn. Was ist los mit den Leuten?
Aber ich sag dir ehrlich, das war ja nicht keine richtige Beziehung. Wir haben ja nie gesagt, dass es offiziell war. Und er hat ja auch nie seinen Unmut geäußert. Das erste Mal, dass er nicht happy war, war halt legit einfach an diesem Silvesterabend, wo ich halt dann nicht zum 5. Mal mit zu seinen Freunden gehen wollte.
Ich erinnere mich.
Und ich mit seinen Freunden ja auch einfach nichts zu tun hatte und einfach nur halt nach Hause wollte, um den Abend mit ihm zu verbringen. So. Oder die Nacht dann noch. Aber ansonsten hab immer ich Schluss gemacht.
Ja, ich habe auch ansonsten immer Schluss gemacht, tatsächlich.
Ich habe das Gefühl, dass super viele Männer einfach das eher nochmal aushalten als Frauen.
Absolut. Männer gehen meistens erst, wenn sie jemanden anderen haben. Die verlassen das sichere Nest nicht. Das ist wirklich so. Oder wirklich, wenn sie es halt gar nicht mehr aushalten. Also wenn sie es überhaupt nicht mehr aushalten, ja, dann gehen sie.
Also dieser Typ da, mein Silvesterknaller, der wollte wahrscheinlich einfach wieder eine andere.
Neues Jahr, neues.
So ungefähr, so ungefähr. Sagen. Ja, genau, 2017 hatte damals angefangen, war doch super. Und ja, auch ich knabbere scheinbar noch ein bisschen daran. Aber wirklich nur an diesem Schlussmachprozess einfach.
Ich stelle mir ja immer vor, wie mein Ex sich diese Podcast-Folge anhört.
Das wäre so lustig. Einfach ich fände es so lustig, wenn der Typ das anhören würde.
So, heute, liebe Lilos, habt ihr uns wieder noch ein Stückchen besser kennengelernt? Oh ja.
Das war wirklich wie so eine lustige Couchrunde. Find wir sitzen auch hier auf der Couch und ihr saßt einfach mit uns da.
Absolut. Ich hoffe, ihr hattet was zu knabbern und ein paar Getränke.
Ja, und vielleicht habt ihr auch euch an einen Ex-Freund erinnert, wo ihr euch echt dachtet, mein Gott, was waren das eigentlich?
Ja, ganz bestimmt sogar. Ich glaube, jeder von uns hat doch so eine Ex oder einen Ex, oder?
Ja, wahrscheinlich. Naja. Ich freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören.
Mhm. Das ist unsere exklusive Date-Zeit.
Ja, Sonntagabend, wie immer, treffen wir uns hier.
Und ja, ich hoffe dann mit guten Nachrichten in 2 Wochen.
In 2 Wochen wird sich so vieles wieder ändern, Marschall.
Ganz bestimmt. Es ist ja immer wieder was Neues los.
Ich hoffe, euer Leben ist ein bisschen entspannter.
Absolut. Das hoffe ich auch von ganzem Herzen. Und ich wünsche euch eine gute Zeit bis dahin. Macht's gut.
Bis dann. Ciao, ciao.
Liebeslogik.
Herz trifft Hirn.